muss ja immer gucken, warum zeigen sie bestimmtes Verhalten? Und es muss sich ja irgendwann mal gelohnt haben, loszubellen. Man hat ja häufig dann, weiß ich nicht, vielleicht ist die Situation irgendwie gruselig. Ich belle als kleiner Hund, der Mensch mit dem großen Hund geht an der Leine vorbei, fühlt sich gut an. Also lohnt sich das Bellen, um vielleicht zu machen, dass große Hunde schneller weggehen. Das kann sein. Vielleicht machen sie es einfach auch aus Spaß an der Freude. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, dass kleine Hunde, also bestimmte Rassen, einfach als sehr bellfreudig gezüchtet worden sind.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis-Podcast. Es gibt viele Vorurteile gegenüber kleinen Hunden. Ob die stimmen und was die Vor- und Nachteile von kleinen Hunden im Alltag sind, darüber spreche ich heute mit der Canis-Dozentin, Hundetrainerin bei Hanse Hund in Hamburg und Halterin einer kleinen Dackeldame, Anne Klose. Und noch ein Hinweis, solltet ihr diese Folge direkt am Tag der Erscheinung hören, also am 1. Dezember, dann habt ihr die Möglichkeit, beim Canis Adventskalender auf Instagram mitzumachen und sogar etwas zu gewinnen. Also schaut unbedingt da mal vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Hallo Anne, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, ich freue mich hier zu sein, endlich wieder.
Ja, kurze Offenbarung. Wie oft haben wir diese Folge jetzt aufgenommen?
Ich glaube, es ist das dritte oder vierte Mal. Ja.
Wir hatten immer technische Probleme. Und die haben wir jetzt hoffentlich beseitigt. Aber wir sind
ja, ich gehe davon aus.
Dadurch voll um Thema.
Total. Ansonsten können alle HörerInnen mitbekommen, wie wir beide gemeinsam ausrasten. Ja.
Genau, und das ist auch schon ein bisschen her, wo wir die Folge das letzte Mal aufgenommen hatten. Kurzer Disclaimer, wenn ich Wortfindungsstörungen habe und etwas müde klingt, dann liegt das daran, dass ich sehr müde bin und dass ich so ein bisschen ein Stillgehirn gerade habe.
Ich helfe dir bei Erinnerungen total gerne.
Ich freue mich aber sehr, jetzt mich wieder mit dem Thema Hund und dem Thema Hund im Podcast zu beschäftigen. Und es ist ja auch ein schönes Thema, um wieder ein bisschen reinzukommen. Wir haben wie immer ZuhörerInnen-Fragen gesammelt und die würde ich an dich weitergeben heute.
Sehr gern, leg los.
Und zwar starten wir mit erstmal der Definition. Also definiere erstmal kleiner Hund. Bis zu welcher Größe ist ein Hund klein?
Also für mich geht es persönlich ungefähr bis unters Knie, bis zum Knie. Das Knie ist dann schon halb hoch, aber alles, was von so Chihuahua-Größe bis und das Knie geht, sind für mich kleinere Hunde. Wobei wahrscheinlich Menschen, die sehr große Hunde haben, so DoggenbesitzerInnen, würden es wahrscheinlich ein bisschen anders formulieren und für sich einordnen. Aber für mich passt das so von der Größe her.
Ist ja wahrscheinlich auch die Frage, sagt man, es gibt kleine Hunde, mittlere Hunde und große Hunde oder gibt es nur kleine Hunde und große Hunde?
Das wäre auch noch diskussionswürdig, das stimmt.
Ich würde sagen, es gibt auch mittlere Hunde.
Ich glaube auch, auf jeden Fall gibt es mittlere.
Wissen kleine Hunde, dass sie klein sind?
Manchmal glaube ich ja, weil sie dadurch, dass sie so klein sind und für uns dann niedlich wirken, also ich glaube nicht, dass sie wissen, dass sie klein sind, aber aufgrund dieses Niedlichkeitsfaktors glaube ich schon, dass kleine Hunde das manchmal sehr genau einsetzen können und ich glaube schon, dass sie ein Verhältnis für Größe haben, also für Größenunterschiede, weil ich schon merke, wenn ich mit kleinen Hunden im Training unterwegs bin und wir treffen einen sehr großen Hund, sind die erstmal so, oh mein Gott, ein Riese. Mhm. Oder gerade wenn wenn kleine Welpen die ersten, also kleine Rassen, das erste Mal große Hunde treffen, sind die schon so, oh mein Gott, das ist riesig. Und gerade wenn wir manchmal gemischte Welpengruppen haben und dann halt ein Dackel und ein Doggenwelpe nebeneinander stehen, sind die schon manchmal im Erstkontakt so, okay. Und da passen wir natürlich auf, dass nichts passiert und so. Aber da glaube ich schon, dass sie wissen, dass sie kleiner sind. Was nicht heißt, dass unbedingt ihr Ego kleiner ist. Aber darauf kommen wir später nochmal genau zu sprechen.
Da wäre ja auch die Frage, wissen sie, dass sie klein sind oder dass die Welt größer ist oder dass andere größer sind als sie selber. Also wie sehr können sie ihren eigenen Körper vielleicht dann auch so ins Verhältnis setzen? Das wäre ja schon eine krasse Leistung. Oder? Also sie wissen wahrscheinlich schon, da passe ich durch, da passe ich nicht durch, so wie jeder Hund irgendwann seinen Körper einschätzen kann.
Nein, also es gibt super viele Hunde, die können ihren Körper nicht einschätzen. Die kennst du aus dem Training auch genügend. Wo ich mir so denke, hallo, dein Körper passt nicht zu dem, was du da gerade tust. Und ich glaube schon, dass sie ein Gefühl für diese Verhältnismäßigkeit bekommen. Ich war damals mit meiner kleinen Dackelhündin regelmäßig beim Dummy-Training. Und der Bewuchs war wirklich hoch. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, wenn ein Dummy auf Entfernung fällt, also 50, 100 Meter, kann mein kleiner Hund das gar nicht sehen, weil das Gras zu hoch wächst. Und ich habe mich immer gewundert, wieso geht die denn, also die geht raus, aber die kommt gar nicht in die Tiefe rein, weil sie eben aufgrund des anderen Blickwinkels das gar nicht so gut einschätzen konnte. Manchmal habe ich sie dann hochgehoben und dann durfte sie und dann durfte sie vom Arm aus gucken und dann hatte sie schon wieder ein Verhältnis für, wie weit muss ich laufen, aber auch das musste sie natürlich erst merken, hochgehoben werden, wieder abgesetzt werden, wieder eine Wand vorm Blick und daraus starten, das macht schon was. Also da hat sie schon echt eine tolle Leistung gebracht damals. Und ich glaube schon, dass die so ein Gefühl dafür entwickeln können.
Warum verbellen die immer große Hunde? Wird gefragt.
Das kann ich nicht unterschreiben. Und auch wenn es grundsätzlich immer gesagt wird. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
In Klammern, kläffen die kleinen Hunde wirklich immer aus Sorge vor den Großen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, manchmal macht es auch Spaß. Weil man muss ja immer gucken, warum zeigen sie bestimmtes Verhalten? Und es muss sich ja irgendwann mal gelohnt haben, loszubellen. Man hat ja häufig dann, weiß ich nicht, vielleicht ist die Situation irgendwie gruselig. Ich belle als kleiner Hund, der Mensch mit dem großen Hund geht an der Leine vorbei, fühlt sich gut an. Ah, also lohnt sich das Bellen, um vielleicht zu machen, dass große Hunde schneller weggehen. Das kann sein. Vielleicht machen sie es einfach auch aus Spaß an der Freude. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, dass kleine Hunde, also bestimmte Rassen, einfach als sehr bellfreudig gezüchtet worden sind. Wenn zum Beispiel da ein Zwergspitz in meine Welpengruppe kommt und die HalterInnen wundern sich, huch, es bellt, oder ein Dackel, der bellt, dann muss man halt mal gucken, was hat man sich da so gekauft und wo kommt es her und wofür sind sie da? Und ich finde schon, dass kleine Hunde oder dass es bei kleinen Hunden einfach häufig gewollt ist, dass sie Lautäußerungen zeigen. Aber ich kann nicht unterschreiben, dass sie immer große Hunde verbellen. Ich glaube, das ist, sieht von außen häufig so aus. Was einfach nicht zu unterschätzen ist, dass ich kleine Hunde schützen muss in ganz vielen Situationen. Dass es vielleicht auch einfach manchmal eine Stimmungsübertragung vom Halter, von der Halterin sein kann, die vielleicht blöde Erfahrungen gemacht hat. Das ist auch echt ein Riesenthema, auch bei uns gerade in der Stadt, wo wenig Platz ist, um manchmal auszuweichen. Und dann kommen solche Begegnungen natürlich schnell zustande, in denen vielleicht auch manchmal echt blöde Sachen passieren. Und dann glaube ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir im Training ist, dass das Thema Stimmungsübertragung ein Riesenfaktor ist in Bezug auf, kommt da noch eine Lautäußerung dazu oder nicht.
Ja, da schließt sich direkt so ein bisschen eine Frage oder eine Unterstellung an, die so oder so ähnlich sehr, sehr häufig auftauchte. Warum werden die nicht erzogen?
Kann ich auch nicht bestätigen. Ich kann es nicht bestätigen. Bei mir in meinen Gruppen oder denen ich begegne, den kleinen HundbesitzerInnen, die sind wirklich, wirklich bemüht, weil nur weil es ein kleiner Hund ist, heißt es ja nicht, dass die leichter zu erziehen sind als große. Manchmal finde ich es bei kleineren sogar schwieriger, weil sie einfach manchmal der Niedlichkeitsfaktor
flutschen auch so durch. Das Handling ist nicht zu unterschätzen.
Nee, wenn so ein kleiner Hund halt zieht, dann ist es halt was ganz anderes, als wenn so ein großer Schweizer oder eine Dogge an der Leine zieht. Einen kleinen Hund kannst du halt einfach halten. Und wenn der ausrastet in Hundebegegnungen oder in anderen Situationen, dann ziehst du den halt mit dir mit oder machst einen kleinen Bogen. Das ist tausendmal leichter und reißt dich halt nicht von den Füßen, als wenn es halt ein 70-Kilo-Hund ist. Das stimmt natürlich. Also ich kann nicht sagen, dass die nicht erzogen werden. Und meine Kundinnen sind genauso emsig dran in Bezug auf Rückruf, Beziehungsstrukturen, ganz normale formale Kommandos wie Sitz, Platz, Bleib und so ein Kram. Orientierung, also Leinführigkeit. Es ist genauso wie mit großen Hunden auch. Und ich kann nicht dafür sprechen, dass sie nicht erzogen werden. Nein.
Und trotzdem ist ja der Leidensdruck vielleicht nicht so hoch wie bei dem großen Hund. Ne? Also es ist ja einfach was anderes, wenn so ein riesiges Organ bellt, als wenn so ein kleines Bellen rauskommt. Also wie Leute sich dann umdrehen und wie unangenehm das vielleicht für einen ist. Oder auch wie die Sorge ist, dass der Hund jemanden anspringt oder sowas. Das ist ja einfach ein anderer Druck auch manchmal dahinter für die Erziehung. Also kann ich auch selber sagen, von dem kleinen Hund, den ich erzogen habe, dass da erstmal gar nicht so viel Druck hinter war und dann, wo ich Lust hatte, ihn zu erziehen, ist das nochmal passiert. Aber an sich hätte man auch so gut mit dem durchs Leben gehen können, relativ
unerzogen. Ja, total. Ja, merke ich ja bei meinem auch, also bei meinem kleinen Hund. Den musste ich, wie soll ich sagen, die ist jetzt fast 12. Ich glaube, die Erziehung dauert immer noch an. Mittlerweile haben wir uns geeinigt. Aber wenn die zieht, dann zieht die halt. Oder wenn die jagt und an der Leine ein Eichhörnchen sieht, dann schießt sie halt nach vorne und fängt an zu schreien. Dann halte ich die halt an der Leine einfach entspannt fest. Habe ich da halt den großen Hund hier, der hier mit seinen 35 Kilo und total muskelbepackt durch die Gegend zieht, dann fliege ich halt hinterher. Und das stimmt natürlich. Da sind kleinere Hunde einfach viel leichter zu halten und zu managen.
Das heißt, würdest du sagen, man ist da einfach ein bisschen nachsichtiger auch dann?
Ja, es ist leichter. Also bei uns, ich kann da nur von uns sprechen, zu Hause. Natürlich darf der kleine Dackel ins Bett. Ich liebe das. Wenn sie am Fußende liegt oder morgens, kurz bevor es was zu essen gibt, wird sie sehr aufgeregt und macht sehr, sehr, sehr niedliche Bewegungen und rollt sich ein und fängt an, komische Geräusche zu machen. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Niedlichkeitsfaktor, als wenn das so ein Riesenkalb macht. Und ich bin auf jeden Fall mit dem kleinen Hund nachsichtiger. Und auch in meinen Gruppen, ich liebe wirklich alle Hunde und ich liebe alle Menschen, sind kleine Hunde niedlicher. Wenn halt, ich habe mehrere Chihuahuas in meinen Gruppen und hiermit geht ein großer Gruß raus an Rumi und Fiete das letzte fällt mir gerade nicht ein. Wie hieß er denn? Habe ich vergessen. Macht nichts. Die sind einfach niedlich. Und wenn ich die auf dem Arm habe, denke ich, oh, wie niedlich. Ich glaube, ich habe auch später im Alter einen Chihuahua.
Viele Rassen sind ja auch einfach so ein bisschen mehr nach Kindchenschema gezüchtet, wenn man sich so Gesellschaftshunde oder so anguckt. Und das greift natürlich dann auch nicht nur, also ich glaube, nicht nur die Größe ist der Faktor für dieses Süßige, sondern auch irgendwie das Schema. Also so kleine oder so große Äuglein und dazu noch so große Ohren und so. Das ist dann einfach auch oft sehr süß.
Total. Und ich glaube, gerade in Bezug auf Veränderungen in Beziehungsstrukturen, also gerade wenn ich Training anfange, das kennen die Hörerinnen ja wahrscheinlich oder hoffentlich schon aus den anderen Podcasts, fangen wir ja nie mitten im Konflikt an oder nur steigen direkt in Techniken ein, sondern wir überprüfen ja immer Mensch-Hund-Beziehungsstrukturen. Kann man noch nachtunen, um einfach eine gute Basis zu legen für ein nachhaltiges Training, was darauf einfach aufbaut. Wer nimmt wen ernst? Wer hat das Recht, jemandem Grenzen zu setzen? Kann ich die von dem annehmen? Von wem kann ich Belohnung annehmen? Das gehört ja alles in diesen Topf. Und ich finde, auch im Training, das kann ich schon sagen, bei kleinen Hunden ist es schwieriger.
Ja.
Aufgrund von persönlicher Nähe, von Kindchenschema, was dazu kommt, weil sie klein sind, weil sie niedlich sind. Also das, zumindest von dem, was ich beobachten kann, macht es manchmal schwieriger, als wenn man halt so einen großen Hund hat.
Die HörerInnen wollen von dir wissen, welche Beschäftigungen eignen sich besser für kleine Hunde? Macht zum Beispiel Mantrailing Sinn?
Kann ich klar, also die zweite Frage mit Ja beantworten. Wir haben ganz viele kleine Hunde beim Trailen. Das macht denen total Bock, also Spaß, weil die halt einfach genauso gut arbeiten wie große Hunde. Zumindest das, was wir beobachten können im Freizeitbereich. Und ich habe auch mit meinem kleinen Dackel-Dummy gemacht, das geht auch, und auch die konnte nach einiger Zeit die Standard 500 Gramm Dummies ohne Probleme über längere Strecken tragen. Für kleine Hunde ist es natürlich schwierig, also wenn sie im Bereich des Apportierens natürlich keine großen Dummies aufnehmen können, kann man das aber auch im Kleinen machen.
Ja.
Ich finde, Agility muss man gucken, aber selbst da kann ich ja anpassen, mache ich halt kleine Hürden, dass sie nicht so hoch springen zu brauchen. Und grundsätzlich finde ich, Beschäftigung kann man mit jedem, also mit den kleinen Hunden, fast alle machen. Bei Canicross muss man halt ein bisschen gucken, genau, dass es zumindest ein lauffreudiger, Hund ist. Aber einen Dackel kannst du auch ins Geschirr spannen oder einen Parson Terrier kannst du auch locker ins Geschirr spannen. Mhm. Und
Schlitten ziehen wird schwierig.
Laufen gehen. Das Schlitten ziehen wird schwierig. Man könnte ihn dann draufsetzen.
Ganz, ganz kleinen Schlitten.
Genau. Aber grundsätzlich finde ich alle Beschäftigungsarten für kleine Hunde total fein. Und da spreche ich von Beschäftigungsarten, die wir in unserer Bubble als sinnvoll betrachten. Kann man alle machen.
Ja.
Und gucken, wie man sie einfach abwandern kann. Gegenstandssuche finde ich auch toll. Geruchsdifferenzierung können die auch alle machen. Das sind alles Sachen, die total gut passen und echt schöne Formen der Beschäftigung darstellen.
Ja, voll. Und hier war nochmal die Frage nach, eignen sich besser für kleine Hunde? Da würde mir jetzt nichts einfallen, was jetzt speziell die jetzt besser sind als die großen oder so. Ich würde das eher rassemäßig unterscheiden, wo was besser vielleicht tendenziell ist.
Ja.
Wie sinnvoll sind Welpengruppen für nur kleine Hunderassen? Also explizit sozusagen nicht mit den großen Hunden zusammen. Und also jetzt von mir die Frage dazu, wie handhabt ihr das bei Hansehund?
Wir haben beides. Wir haben gemischte Gruppen und wir haben auch Gruppen extra für kleine und große Welpen. Und ich finde auch beides gut. Es gibt kleine Hunde oder kleine Welpen, die total super mit großen zusammen in einer Gruppe sein können. Wichtig für mich oder auch für uns, da spreche ich, glaube ich, von uns allen, dass die Welpengruppen im Spiel dann moderiert sind und es nicht so ist, wir machen mal die Leinen ab und gucken mal, was passiert. Also grundsätzlich an alle ZuhörerInnen, das ist keine gute Welpengruppe, sondern es muss schon ein moderiertes Spiel sein. Und ich finde, da können große Hunde total gut eine Verhältnismäßigkeit lernen, dass es eben sich eben nicht gehört, kleine Hunde umzurennen, dass es sich nicht gehört, wenn ein kleiner Hund zwischen den Beinen seines Halters oder seiner Halterin hockt und man weggeschoben wird als Schutz, dass man dann auch nochmal Dollar reinrockt. Und ich finde es für kleine Hunde auch für die Persönlichkeit und fürs Mutigwerden total schön, wenn sie merken, oh, okay, das Spiel findet verhältnismäßig statt, hier passt jemand auf, hier kann ich mich raustrauen, dafür finde ich das total schön. Es gibt aber auch kleine Welpen, die vielleicht vom Land kommen oder im schlimmsten Fall natürlich vom Vermehrer, die nichts kennengelernt haben, keinen guten Züchter hatten und einfach sehr, sehr, sehr vorsichtig sind. Da finde ich Welpengruppen für kleine Hunde total passend, weil sie dann einfach erstmal sich überhaupt an Artgenossen gewöhnen können und sich daraus trauen. Und vielleicht passt es dann ja, wenn man mal einen Großen dazu nimmt. Ich habe zum Beispiel häufig in der kleinen Hundgruppe meinen großen Hund dabei. Der macht das total gut und auch das hilft ja noch mit.
Mhm. Großer und manchmal habe ich Labrador.
Labrador-Dalmatiner-Mix, der ist wirklich groß. Ich glaube, der hat 60 Zentimeter. Der ist wirklich groß und deswegen habe ich ganz süße Fotos.
Wie alt ist der jetzt?
Drei.
Was? Oh mein Gott.
Den habe ich auch noch nicht so lange. Der ist erst mit meinem Freund dazu gekommen. Vor 1,5-2 Jahren.
Oh ja, krass.
Mhm. Guter Hund. Wirklich ein guter Hund. Dafür, dass er kein aufgezogener Hundetrainerinnenhund ist, macht er das alles total toll.
Cool.
Ja. Jetzt habe ich Faden verloren. Kleine Hunde. Genau. Und manchmal gibt es auch HundehalterInnen, die vorsichtig sind und die Sorge haben um ihren kleinen Hund, entweder von sich raus oder weil Leute gesagt haben, du darfst nur in Gruppen, in denen kleine Hunde sind und so weiter, weil es sonst zu gefährlich ist. Und für die finde ich es auch wichtig, im Angebot zu haben, dass sie langsam in diese Hundewelt reinwachsen dürfen und nicht völlig überfordert sind mit hier, komm, ne, hier schmeißt dich hier in den Pool rein und du guckst mal, was passiert. Schwimmen, ne, kannst du. Ich unterstütze dich dabei von fern, sondern da nicht über die Gefühle zu gehen und die mitzunehmen und zu gucken, okay, wenn die sich da wohler fühlen, dann sind sie herzlich willkommen in der kleinen Gruppe.
Mhm. Also ich glaube, man kann es so zusammenfassen, es ist nicht die Frage, was jetzt besser ist, sondern wie es gemacht ist. Und beides hat Vor- und Nachteile und es kommt ja auch eben darauf an, was man braucht. Also ich meine, wenn man jetzt irgendwie eine Omi in der Stadt mit einem Malteser ist und weiß, man ist jetzt nicht auf der großen Hundewiese unterwegs, sondern halt mit seinem kleinen Hund immer zusammen, der eh jetzt nicht so viel Kontakt mit Großen haben wird, dann ist es ja auch vollkommen okay, dann zu sagen, der Hund muss jetzt keine großen Hunde wirklich kennenlernen oder so. Oder auch wenn man weiß, man will einfach keinen Kontakt da. Es ist auch die Frage, müssen kleine Hunde mit großen Hunden Kontakt haben und müssen die das lernen, wenn die Verhältnisse wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind? Also muss eine Dogge mit einem Chihuahua umgehen können? Ist das überhaupt erwünscht?
Die Frage würde ich genauso stellen. Also das darf jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn sich da Hunde finden, treffen, die da gut miteinander sind und vorsichtig, aber es besteht einfach immer die Gefahr bei kleinen Hunden der Verletzung oder des Überranntwerdens oder des Gejagtwerdens. Da sind ja noch viele Faktoren, auf ein paar kommen wir nachher noch zu sprechen. Die sollte man nicht außer Acht lassen. Und wenn da halt Verletzungen oder Sachen passieren, ist das einfach blöd. Macht komische Gefühle, im schlimmsten Fall verunglückt der Hund tödlich, alles schon passiert und das ist einfach blöd. So, da finde ich eine gesunde Vorsicht und Rücksichtnahme in so Begegnungen total sinnvoll.
Mhm. Genau, da schauen wir nochmal drüber, wenn wir die Vor- und Nachteile von kleinen Hunden besprechen, gehen wir da nochmal rein. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auch viele Welpengruppen gemacht und es war schon ein Unterschied. Das kann natürlich jetzt auch speziell irgendwie so da vom Klientel her vielleicht gewesen sein oder so. Ich glaube, bei euch ist es nochmal ein bisschen anders, wie du das beschrieben hast. Aber ich hatte schon einen anderen Vibe in den Gruppen. Also es war so ein bisschen weniger ambitioniert bei den kleineren Hunden und ein bisschen mehr schwätzen. Es war schon auf jeden Fall ein anderer Vibe, immer wenn man die Gruppe geleitet hat mit den kleinen Hunden als direkt dasselbe Thema davor oder danach mit den Mischhunden, sag ich mal.
Wie ist mit den größeren oder nicht? Ja, das stimmt. Die kleineren brauchen halt zumindest bei uns erfahrungsgemäß mit ein paar Sachen länger. Also manchmal dauert Alleinebleiben bei kleinen Hunden länger, Stubenreinheit dauert bei kleinen Hunden erfahrungsgemäß länger. Das sind dann einfach andere Themen und die Fragen sind dann einfach ein bisschen anders. Und ja, das kann ich auch unterschreiben. Was ich nicht unterschreiben kann, ist, dass sie weniger Wert auf Erziehung gelegt haben. Das habe ich bei meinen nicht feststellen können, bei meinen Kundinnen.
Was auf jeden Fall war, dass das Spiel ein anderes ist, wenn mehr Gesellschaftshunderassen mit in der Gruppe waren, was bei kleinen Hunden ja automatisch so ist. Also wenn du da mehr irgendwie so kleine Pudelmixe, Bolonka, Malteser, Papillons hast oder so, dass einfach viele sehr, sehr menschenbezogen waren oft oder sind. Und dadurch ist nicht in allen Gruppen, aber doch öfters manche mehr ein paar Stunden mehr gebraucht haben, um sich so in die Gruppe zu trauen. Natürlich sah das anders aus, wenn Dackel und Terrier dabei waren, aber vielleicht auch dann gerade, weil der Unterschied von Dackel und Terrier zu kleinem Gesellschaftshündchen da doch so eine gewisse Diskrepanz im Spielverhalten vorhanden ist.
Ein bisschen, bis die kleinen, wie nanntest du sie süß, so heißen sie auch Gesellschaftshunde, so ein bisschen.
Na, die einen wollen sich hauen und die anderen gucken, wo ist mein Mensch und kann ich mit dem einen hier, kann ich irgendwie da drüber putzen, ist es nicht vielleicht zu doll?
Nein, also wenn die einmal aufgetaut sind, finde ich, sind die sehr im Spiel dabei und legen los. Aber da gebe ich dir recht, sie brauchen manchmal länger. Manchmal habe ich wirklich Hunde, die 2-3 Welpenstunden lang an den Füßen ihres Menschen sitzen und beobachten. Mhm. Beim ersten Mal denken, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? Wer hat das für mich gekauft? Das wollte ich nicht. Und dann trauen sie sich aber doch raus. Und das finde ich ganz schön für deren Entwicklung, sie dazu beobachten, zu merken, wie viel was Zeit oder sowas Reifung einfach in der Zeit macht und Vertrauen in eine gute Gruppe macht. Und was ich auch ganz schön finde dann auch von meinen HalterInnen, dass sie einfach wiederkommen und nicht denken, oh, mein Hund hat sich nicht rausgetraut, sondern dann auf unsere Meinung, Expertise vertrauen und sagen, okay, auch wenn es für mich heute das erste Mal ein bisschen komisch war und die Welpengruppe überhaupt nicht meinen Erwartungen entsprochen hat, weil ich einfach dachte, ich komme da hin und mein Hund freut sich, unter Gleichgesinnten rumzutollen und sitzt dann 2 Gruppenstunden nur an meinen Füßen und dann wird er irgendwann mutig. Das sind immer, finde ich, so Sternmomente, wo ich denke, oh Gott, das ist süß. Liebe ich sehr.
Und bei den Kleinen merkt man das Wetter einfach ein bisschen mehr. Also mir geht ja immer das Herz auf, wenn diese kleinen Weißen, also ich sage jetzt bewusst keine Rasse, weil es sind ja oft dann auch irgendwie so Mischungen, wenn die dann weiß ankommen und dann ganz braun und im Schlamm getobt haben, zurückgehen am Ende. Und natürlich aber auch eben im Winter mit der Kälte, dass man da besonders nochmal gucken muss, dass die, gerade wenn die nicht so viel Unterwolle haben, dass die auch auf den Schoß genommen werden können oder eine extra Decke nochmal mitbekommen und so. Da merkt man einfach, das Wetter ist mit der Bodennähe nochmal anders bemerkbar.
Total, bei mir gibt es dann immer Regenmäntel oder auch im Wintermäntel oder die werden halt auch einfach unter den Mantel gesteckt und dürfen dann nach der Spiel, genau, in der Jacke und dürfen da dann einschlummern. Dann stehen die niedlichsten Fotos und ich finde es einfach total schön. Mag ich solche Momente.
Genetischer Größenwahn, gibt es ihn wirklich und was hat sich die Natur dabei gedacht?
Ich würde es nicht als Größenwahn bezeichnen, sondern einfach als genetische Disposition, bellfreudig zu sein. Das ist das eine. Und die Natur hat sich gar nichts dabei gedacht, sondern der Mensch hat sich dabei was gedacht. Ach so, da muss ich doch natürlich genetischen Größenwahn. Wenn der Terrier sich in der Sau festbeißt, müsste man natürlich über Nutzen dessen, also über den persönlichen Nutzen dessen mal diskutieren. Aber das war natürlich der Mensch, der sowas haben wollte. Hat dann halt das rausgezüchtet, was er brauchte. Heute muss man so ein bisschen gucken, möchte man das wirklich haben, wofür der Hund gemacht wurde. Mhm. Und manchmal überrascht es ein bisschen, wenn der kleine Terrier sich relativ schnell im Hemdsärmel festbeißt und nicht mehr loslässt.
Und auch in so einen Bau reinkriechen und so, da muss man ja schon echt, den Mut zu haben.
Ja, genau, Mut war das richtige Wort. Mutig sein und da dann loslegen und sich dann dem Gegner, der da einen erwartet, stellen. Und das finde ich schon ein bisschen größenwahnsinnig aufgrund der kleinen Mini-Größe und aufgrund der Verletzungsgefahr, die da einfach besteht.
Große Hunde sind oft recht grob im Umgang. Wie lange laufen lassen und wann eingreifen?
Ich greife sehr schnell ein und am besten waren große Hunde in einer guten Welpengruppe, wo sie schon gelernt haben, wenn das Gegenüber sagt, du bist mir zu viel, das Spiel gemäßigter stattfinden zu lassen. Und gerade nochmal in dem Unterschied, also das gilt natürlich auch für große Hunde und kleine Hunde, wenn die in Welpengruppen gemixt sind. Sobald ich sehe, dass es kein Spiel mehr ist und die Kennzeichen von Spiel, die wissen die Hörerinnen ja schon aus den vorhergegangenen Podcasts, sobald ich das nicht mehr sehe, wechselnde Rollen, bin ich sofort da und unterbreche das. Und ich finde auch, dass ich nicht unbedingt große Hunde immer mit kleinen Hunden spielen lassen muss, sondern ich mir ganz genau die Rahmenbedingungen angucke, passt das für beide? Und dann ist es okay. Und wenn nicht, bin ich echt fix dabei, dass da einfach nichts passiert.
Mhm. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie in Harry Potter. Da gibt es ja diesen Riesen, der dann auch irgendwie mal Hermine hochnimmt und so. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das Verhältnis von einem Körper zum anderen Körper ist wie Hermine mit dem
Hagrid?
Genau, also Hagrid ist der kleine Riese, aber der hat noch einen ganz, ganz großen Bruder.
Ach, den, ja, ich weiß, da fällt mir der Name nicht.
Ich weiß eigentlich auch gar nicht, ob man über Harry Potter noch so gut, aber naja, das ist jetzt auch schon wieder ein anderes Thema. Aber diesen Vergleich habe ich trotzdem immer noch im Kopf. Genau, aber wenn wir jetzt überlegen, wir haben einen Bernersen-Hund und ein Papillon, was das für ein unterschiedliches Gewichteverhältnis ist und wenn wir jetzt so einen Riesen haben und der einfach nur mal seine Hand sehr schnell bewegt oder der Bernersen-Hund seine Pfote ganz schnell irgendwo hin bewegt, dann kann das ja einfach schon unwillentlich zu Verletzungen führen oder wenn er sich draufsetzt oder so. Das muss ja immer gar nicht böse gemeint sein, sondern einfach nur ein bisschen Missverständnis oder ein bisschen tollpatschig und da können ja schon Sachen passieren.
Ja, da wäre ich auch vorsichtig. Da bin ich mir sehr sicher, dass wenn in solchen Fällen etwas passiert, dass es nicht willentlich passiert. Das Einzige, was für mich in den Situationen wichtig wäre, halt aufs Jagdverhalten zu gucken. Ne? Fällt da ein Hund aus dem Spiel mit einem kleinen Spiel ins Jagdverhalten? Das heißt, der Kleine rennt weg, der Große rennt hinterher. Da würde ich natürlich sofort eingreifen. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was du eben gesagt hast, klar ist die Verletzungsgefahr groß, wenn ein kleiner Hund mit einem großen rumtollt. Was aber bitte nicht für alle Hörerinnen jetzt hier die Superpanik machen sein soll. Bei den meisten geht's total gut und die haben ein tolles Gefühl für Verhältnismäßigkeit mitbekommen. Aber ich finde, in der Welpenzeit und der Hundezeit sollte man da auf jeden Fall darauf achten, dass da kein Schmuh passiert.
Ja, also Ich finde das gut, was du sagst mit Verhältnismäßigkeit, nicht in Panik verfallen und es muss nicht immer alles schlimm sein, aber es ist auch so ein bisschen vielleicht der Appell an Menschen mit großen Hunden, dass man sich auch manchmal gar nicht so sehr reinversetzen kann in die KleinhundehalterInnen, wenn man es nicht selber erlebt hat, weil wenn man, also ich hatte das mal in der Uni, hatte ich einen Prof, der hatte einen ganz, ganz großen Hund, ich glaube, da war Berner Sennhund mit drin oder so, und der hat immer gesagt, ja, alle machen immer einen Bogen um mich und der ist doch total nett. Warum leihen die immer ihre Hunde an und fragen mich, ob ich den anleihen soll? So, vor allem die mit den kleinen Hunden. Fand der total daneben. Und ich hätte dem am liebsten einfach mal so einen ganz kleinen Hund in die Hand gedrückt und gesagt, ja, dann geh mal mit dem raus und dann begegne mal großen Hunden. Das ist wirklich ein anderes Gefühl, wenn man auf der anderen Seite steht. Und da würde ich mir so ein bisschen Einfühlungsvermögen wünschen und auch so die Akzeptanz für, es ist okay, wenn man einen kleinen Hund hat, dass man sagt, ach, ich habe da keine Lust drauf, weil mir klopft das Herz, selbst wenn wahrscheinlich nichts passiert, mir ist der Stress zu groß für diese Begegnung jetzt gerade.
Ja, sehe ich genauso. Also wenn ich mit meinem Kleinen unterwegs bin, und eine Zeit lang war die sehr cool mit großen Hunden und hat denen sehr schnell Bescheid gesagt, du bist zu doll und auch ernst. Also sie hat keine Löcher gemacht, aber sie hat sehr deutlich kommuniziert, dass ihr das zu viel ist. Mhm. Und je älter sie wird, umso vorsichtiger wird sie mit großen, schnellen Hunden. Dann ist sie viel schneller zwischen meinen Beinen. Und ich bin ja eh nie ein Hundewiesengänger gewesen. Selbst wenn mir mehrere große Hunde entgegenkommen, bin ich jetzt vorsichtiger, als ich es früher war und stehe schneller als Schutzmauer oder als sicherer Hafen da, um ihr einfach zu helfen in den Situationen, die sie vielleicht als gruselig empfindet. Weil ich schon merke, nicht instabiler, aber je älter sie wird, umso weniger kann sie diese Diskussionen gut aushalten. Und dann helfe ich ihr einfach.
Du hattest ja nochmal gesagt, aufpassen mit dem Jagdverhalten. Da würde ich gerne nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Woran sehen denn unsere HörerInnen, woran können die denn erkennen, dass es diesen Klickmoment gibt und vom Spielverhalten oder von einer angemessenen Kommunikation in Beutefangverhalten bzw. Jagdverhalten kippt?
Meistens startet es aus einem Rennspiel heraus, dass mal der eine, mal der andere, meistens ist nur einer vorne, aber die Bewegungen sind noch relativ weich. Und dann kann es passieren, dass es für den Kleinen, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel den kleinen Hund, der vorweg düst, dass dem das vielleicht auf einmal zu viel wird und der dann die Lösung nicht in, okay, ich laufe zu meiner Halterin oder zu meinem Halter zurück, sucht, sondern schneller wird. Und dann kann es passieren, dass der hinterherlaufende Hund dann ins Jagdverhalten fällt aufgrund höherer Dynamik, aufgrund schnellerer Bewegungen. Und ich finde, man sieht es sehr häufig am Muskeltonus des jagenden Hundes, also des hinterherlaufenden Hundes. Der kriegt dann einfach eine schnellere Gangart. Der ganze Körper wird gestreckter, die Muskeln sind angespannter, der Blick wird gerichteter. Die Ohren gehen meistens nach vorne und dann fangen manchmal schon so kleine Mini-Zwicker, je nach Hundetyp natürlich, in die Flanken des vorderen Hundes ein. Dann wird der noch schneller, dann wird der andere noch motivierter. Und das sind so Momente, da passe ich einfach wirklich auf, dass da nicht mehr passiert.
Ich habe das einmal erlebt, da hatte ich noch keine Ahnung von jetzt Ausdrucksverhalten oder so. Da war ich mit meinem kleinen Hund auf so einem Hunde... so einen eingeplatzten Zaun, eingezäunten Platz. und ich habe das damals aber halt gefühlt. Also ich konnte das überhaupt nicht ausmachen, dass das jetzt Jagdverhalten ist, aber ich habe gemerkt, der ist irgendwie ernst. Und dann habe ich auch der Besitzerin gesagt, ruf den mal zurück. Und jetzt im Nachhinein denke ich, wie oft ich naiv einfach meinen kleinen Hund in solche Situationen gelassen habe. Das würde ich ihm heute nicht mehr antun, weil er einfach dieses hatte, dass er plötzlich aus Freude ganz schnell gerne rennt. Und das ist natürlich super gefährlich. Hat dann auch so ein bisschen so ein Kaninchen-Ähnlichkeiten, dass dann nicht doch Hunde, die vielleicht auch mit irgendwelchen Beispielen oder sowas bespaßt wurden werden, dass die dann plötzlich so kippen und denken, das ist doch ein Kaninchen und da kickt jetzt mein Dopamin rein?
Ich habe wirklich tatsächlich zwei Hunde im Kundinnenkreis, die in solch einem Setting totgebissen worden sind aufgrund von Jagdverhalten. Des anderen gibt es die leider nicht mehr. Und das waren diese typischen wuscheligen Kleinen, wie du so sagst, die flitzen dann so rum und es wird halt dann sehr schnell. Und das war einfach wahnsinnig. Also es war einfach schrecklich und so traurig. Und ja, bin da auch immer sehr vorsichtig. Und da ist schön, dass du es nochmal ansprichst. Das Spiel in Anführungsstrichen mit Bewegungsreizen kann da einfach ein Auslöser für sein, schneller reinzubeißen. Deswegen Obacht.
Genau, also keine Angst, alle, das passiert nicht so oft oder so, aber
nein.
Auge drauf haben.
Ja.
Beidseitig. Und,
beidseitig, genau. Und ich fand das ganz schön, dass du eben gesagt hast, dass sich die Stimmung verändert hat oder dein Gefühl dazu, dass das jetzt irgendwie hier nicht mehr in Ordnung ist. Ich finde das, wenn dieses Gefühl aufkommt, auf jeden Fall das unterbrechen, da für seinen Hund einstehen, weil das einfach nicht gesund ist.
Ja. So, die Zuhörerinnen-Fragen haben wir jetzt abgehakt, aber ich habe noch mal eine Frage oder Fragen an dich. Und zwar, was würdest du sagen, wann wird das denn von der Zucht her ungesund? Also wann würdest du sagen, es ist eine Qualzucht, weil ein Hund so klein gezüchtet ist? Also ein bisschen so den gesundheitlichen Aspekt, weil wir gehen ja immer noch von einem Wolf aus. Ist zwar schon ein bisschen länger her, aber natürlich so eine Modifikation in alle möglichen Richtungen und Formen hat ja Grenzen. Wie ist das bei kleinen Hunden und der Gesundheit?
Ah, das ist ja ein, also gerade wenn du Qualzucht sagst, einfach ein super präsentes Thema. Und ich finde, fast jede Kleinhundrasse, ja nicht alle, aber viele, haben wirklich, bringen ja schon Merkmale mit, sei es jetzt die ganze Frenchie-Bulldog-Geschichte in Bezug auf Atmung, dass die einfach da nicht frei sind aufgrund des zu kleinen, der zu platt gezüchteten Nase. Dann kommt der hier, wie heißt der denn, Chevalier King Charles Spaniel dazu. Mhm. Mit einem sehr, sehr engen Schädel, was einfach zu Dauerschmerzen und oh Gott, was sonst was führen kann. Mhm. Dann hast du die Chihuahuas, bei denen die Fontanelle offen bleibt, also diese der Schlitz zwischen den Schädelplatten.
Mhm.
Und dann haben die halt oben immer eine Öffnung.
Also das ist so, dass man da so ganz weich, also so reindrücken könnte. Genau. Und das wäre nicht so gut, da reinzudrücken.
Nein, das wäre nicht so gut.
Das ist da bei Babys auch noch so.
Ja, da ist ein Thema.
Ja, nur mein Baby, da sieht man es nicht, weil es so viele Haare drüber hat. Aber da kann man auch noch so die Fontanelle fühlen. Und ja, das ist schon ein Ding, wenn das beim Hund einfach niemals zugeht, ne?
Das finde ich einfach wahnsinnig gefährlich. Beim Dackel aus unterschiedlichen, ne, aus Zuchten, die vielleicht nicht darauf achten, Dackellähmung wegen des langen Rückens. Mhm. Mir fallen noch tausend Sachen ein. Das würde das Thema hier, beziehungsweise den Podcast hier sprengen. Mhm. Ich finde, das sind schon viele, viele, viele gesundheitliche Aspekte, auf die zu achten sind. Pudel mit ihren, wie heißt das, Patella-Geschichten. Mhm. Ist ja auch schon fast bei jedem kleinen Pudel oder bei vielen so, dass die kaputt ist. Und das finde ich schon schwierig, dass so viele kleine Hunde da ein Thema mit haben, also mit gesundheitlichen Aspekten. Wir versuchen, so gut wie möglich aufzuklären. Jetzt sind die Hunde da, es bellt. So, das, wo war ich schon bei gesundheitlichen Aspekten? So, ich finde schon, dass viele kleine Hunde in Bezug auf gesundheitliche Aspekte, dass man echt da gucken muss, was kauft man sich und wo sind die Themen und was muss ich mitnehmen? Das, also woran muss ich denken und was habe ich zu beachten? Das finde ich schon wichtig und ich finde auch einen offenen Umgang wichtig, um einfach da eine Veränderung in den Köpfen der Leute herzustellen, ein Umdenken zu mehr gesunden Hunden.
Mhm. Qualzucht ist ja auch ein, also es ist ja nicht schwarz-weiß, sondern es gibt ja von bis, also von richtig kaputt gezüchtet und einfach immer total krank bis hin zu hat wahrscheinlich ziemlich viele Krankheiten. Also es ist ja auch so eine Range, die es hat. Aber würdest du sagen, jetzt so als Dackelbesitzerin und Dackelliebhaberin, dass man sich guten Gewissens also von dem gesundheitlichen Aspekt her noch einen Dackel anschaffen darf, sollte.
Ich habe ja selber einen und natürlich hätte ich total gerne irgendwann wieder einen, wenn die kleine Primel nicht mehr da ist, weil ich sie einfach toll finde vom Charakter her, weil es einfach, ich mag ja diese kleinen sturen Würste. Und ich würde immer darauf achten, dass ich an eine Züchterin oder mich mit einer Züchterin geratet, die einen Fokus auf einen kürzeren Rücken legt. Aber ob das dann wirklich so ist oder auf eine einfach gesunde Hunde, weiß ich ja letztendlich auch nicht. Irgendwann kann ja immer mal eine auftreten, wo es ist, wo irgendwas passiert. Und ich hatte einfach Glück, ich wohne im dritten Stock, mein Hund darf die Treppe hoch und runter laufen, es ist nie irgendwas passiert. Es hätte auch anders sein können, bevor mich jetzt alle Leute steinigen. Ja, mein Dackel darf auch Treppen steigen. Schon immer. Also natürlich nicht als Welpe und Junghund, aber relativ schnell, weil ich einfach einen gut bemuskelten Hund haben wollte. Es hat auch gut funktioniert, aber das ist echt schwierig.
Kann man diskutieren, ne? Also ja, wo da die Grenzen sind, was man, was irgendwie noch fair ist, sich anzuschaffen und wo man eigentlich sagt, oh, schwierig. Ja. Generell gibt es ja nicht nur kleine Hunderassen, sondern auch Hunderassen, die in kleineren Versionen vorkommen. Also Stichwort Toy oder zum Beispiel gibt es den Mini-Aussie, irgendwelche zum Beispiel Schnudelgeschichten oder so. Was denkst du denn über diese kleineren Versionen von ursprünglichen Rassen?
Ich finde diese Toy, also wenn man jetzt wirklich von dieser Cup-Größe spricht, richtig schlimm. Das ist ja wirklich so ein Mini. Da, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt oder wer das sich ausgedacht hat. Das ist einfach, ja, Punkt.
Ja.
Kleine Versionen von großen Hunderassen von der Idee her, ein Mini-Aussie, sind zum Teil Superhunde, zum Teil der Horror.
Ja, nämlich
in Bezug
auch so
auf, oh, genau, in Bezug auf Hochfahren.
Teil des.
Ja. Und entweder hat man Glück und kriegt einen tollen Hund oder man kriegt einen tollen Hund, mit dem man sehr viel arbeiten darf und muss, damit er im Alltag gut funktioniert und ins Leben passt. Ja. Ja, irgendwie sind sie alle toll auf ihre Art und Weise und einige bringen halt Talente mit und Eigenschaften, wo man denkt, oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und so würde ich sehen, es gibt Verpaarungen, die finde ich, da kommen wirklich, wirklich tolle Hunde raus. Und da muss man natürlich gucken, warum, ne, was war das Ziel dieser Verpaarung? Und da bin ich ja natürlich schon wieder sehr kritisch in Bezug auf Vermehrer und Geld machen. Oder sind es einfach wirklich Zuchten, die tolle Hunde rausbringen? Meine liebe Kollegin hat 2 Mini-Aussies, beides super Hunde, finde ich richtig toll. Eine ist natürlich ein bisschen stressanfälliger, hat den Namen, den Spitznamen Stressiger. aber an sich total tolle Hunde für Mini-Aussies. Mhm. Dafür kenne ich andere, die sind bretthart und du denkst, wow, okay, wo kommt ihr denn her? Mhm. Da ist wirklich immer alles drin. Und grundsätzlich finde ich die Idee von kleineren Hunden für den Alltag total gut.
Ja.
Ich merke es jetzt ja an meinen Hunden. Der eine ist klein, den kann ich auf den Arm nehmen. Den anderen kann ich nicht ins Auto heben. Also auch das sind, kommen wir ja nochmal zu Vor- und Nachteilen.
Mhm.
Das ist schon ein Unterschied, ob ich halt so ein Riesenhund tragen muss oder einen kleineren.
Mhm. Ja, also aufgepasst, auf jeden Fall auch da wieder gesundheitlich, warum wurde diese Rasse kleiner gezüchtet? Gerade bei Gebrauchshunden, finde ich, sollte man auch irgendwie nochmal gucken. Ist irgendwie auch komisch, die dann irgendwie so klein zu machen, weil die hatten ja einen ursprünglichen Sinn für ihre Größe. Und ja, aber trotzdem von Rasse zu Rasse gucken. Und wie du sagst, Toy, das ist irgendwie ein bisschen lost. So, das muss nicht sein. Lass das einfach, bitte.
Ja, so, Punkt.
Okay. Was würdest du sagen, sind so die 3 häufigsten Hunderassen bei kleinen Hunden, die zu dir in die Hundeschule kommen? So aus dem Bauchgefühl, das ist keine Statistik oder so, aber so vom Gefühl her, die du wirklich so sehr häufig siehst.
Aktuell sind es Dackel in allen Formen und Farben und Größen. Viele Pudel, viele Dudel, aber auch die kleineren Dudel.
Mhm.
Und auch immer wieder dabei Bolonka und Havaneser.
Mhm.
Das sind so die meisten, die mir so ad hoc einfallen. Und ich freue mich einmal, ich mache ja bei uns am Wochenende immer die Kleinhundwelpen. Meine liebe Kollegin macht die Großen und ich mache die Kleinen und es ist schon schön. Ich liebe meine Kleinhundgruppen.
Dann lass uns mal die Vor- und Nachteile sammeln. Und so habe ich auch die HörerInnen gefragt, was sind so Vor- und Nachteile von denen, die kleine Hunde haben. Sag du erstmal gern, was findest du sind so die Vorteile? Und dann kann ich ja mal so ergänzen, was noch die HörerInnen, was denen noch so eingefallen ist.
Einer der größten Vorteile ist für mich der Transport und das Mitnehmen. Ich merke, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind oder auch irgendwie im Hotel übernachten, macht es einen riesen Unterschied, ob ich halt das kleine Dackelkörbchen dabei habe oder ob ich halt das Riesenkörbchen für den großen Hund dabei habe. Und wenn ich dann 2 oder 3 Hunde habe, macht es einen totalen Unterschied, ob ich 2 kleine oder 2 große dabei habe. Ich finde, das ist auch fürs Alter, also für mein persönliches Alter, jetzt bin ich ja noch mitten im Leben. wenn es so später auf die Rente zugeht, finde ich kleine Hunde total super. Die kann ich hochnehmen, selbst wenn ich vielleicht selber ein bisschen gebrechlicher sein sollte. Die sind nicht schwer, die kann ich tragen. Wenn der Hund mal verletzt ist, kann ich den tragen. Das ist bei großen Hunden echt nochmal eine andere Nummer, weil es einfach vom Gewicht her eine andere Klasse ist.
Und da kann ich nochmal von den HörerInnen ergänzen, verschiedene Verkehrsmittel sozusagen wurden da angesprochen. Also du hast das Auto ja schon erwähnt, aber eben auch speziell den Fahrradkorb, dass man sie da einfach vorne reinstecken kann. Das fand ich auch immer sehr angenehm in der Stadt mit kleinem Hund, dass er dann immer vorne so sitzt und so gucken kann. Das war immer ganz süß. Hier wurde noch geschrieben, wenn der kleine Hund alt ist, kann er unten im Kinderwagen mitfahren.
Das finde ich schön.
Auch gut. Flugzeug ist ein Ding. Ich glaube, unter 7 Kilo. Ich weiß nicht, ob das bei verschiedenen Fluggesellschaften abweicht, aber kann man sie mitnehmen, weil man sie ja eben so in so eine kleine Box oder so als Handgepäckstück sozusagen mitnehmen darf. Das ist natürlich auch von Vorteil. Sollte man das in Anspruch nehmen wollen. Ja, was gibt es noch für Verkehrsmittel? Bahnfahren?
Ich finde das, was du... Bahnfahren ist genau das eine. Das ist auch, wenn der Hund halt in die Box passt, kostet es nichts.
Mit Katzengröße wurde immer gesagt, ja. Ich glaube, Deutsche Bahn heißt das, ich habe mal gegoogelt, da ist das Katzengröße und er muss irgendwie unter den Sitz passen. Und dann habe ich Jeppe mitgenommen und dachte, ich könnte ja argumentieren, er passt definitiv unter den Sitz. Und es ist nicht gesagt, was für eine Katzenart.
Es gibt ja auch große Katzen.
Es gibt ja auch Wildkatzen.
Genau. Also ich fand es ganz wichtig, was du eben gesagt hast in Bezug auf das Fahrradfahren. Ich fahre ja auch mit meinem Hund Fahrrad und der fährt auch super gerne im Fahrradkorb mit. Und wenn der Hund halt groß ist, kann er natürlich am Fahrrad laufen, wenn er das gelernt hat und es nicht zu heiß ist. Aber es ist halt so eng. Also hier bei uns in der Stadt gäbe es natürlich noch die Möglichkeit dann eines Anhängers oder Lastenrades. Wenn der im Lastenrad fahren kann, total super. Aber wenn du halt so einen Hundeanhänger hast, ich hätte halt immer Schiss, dass irgendwas passiert. Das wäre mir irgendwie, also gerade bei den Massen, die an Autos und auch an Mitfahren, FahrerInnen, am Fahrradfahren auf dem Weg ist, das finde ich schon echt gefährlich. Da nehme ich doch lieber, gehe ich doch lieber entweder zu Fuß oder nehme halt öffentliche Verkehrsmittel oder das Auto, anstatt mit dem Fahrrad zu fahren. Da ist mir immer ein bisschen unsicher und habe Sorge, dass dem großen Hund dann irgendwie was passiert.
Öffentliche Verkehrsmittel auch noch, also auch oft weniger Thema und da ist auch nicht so schlimm, wenn er mal keinen Maulkorb trägt oder so gefühlt. Also da ist auch viel mehr Toleranz, wenn man sich mal so auf den Schoß nehmen kann im Bus oder sowas.
Ja, oder einfach unter den Arm klemmen, wenn es echt eng ist, ne? Dann tritt dem halt keiner auf die Füße. Das finde ich schon mit kleinen Hunden ist das wesentlich entspannter. Oder sie fahren halt in so einer Sporttasche unter dem Arm. Das geht natürlich auch.
Rucksack geht auch.
Genau. Ich finde das toll, wenn man Hunde dran gewöhnt, in Taschen zu sein. Ich hatte meinen Dackel immer viel mit zum Wandern und der wusste, oder ich wusste einfach bestimmte, der ist irgendwann müde und dann kam die in den Rucksack und wurde halt die letzten 1-2 Stunden getragen. Das ging super.
Eine Hörerin schreibt auch, kann man im Jutebeutel mit in den Supermarkt schmuggeln?
Okay, aus hygienischen Gründen ist es, glaube ich, nicht so gern gesehen, aber vom Spaßfaktor her auf jeden Fall.
Genau, hast du noch andere Vorteile?
Ja, man hat wesentlich weniger Ausgaben in Bezug auf Futter und Versorgung, Medikamente, wenn das alles dazukommt. Das ist mit kleinen Hunden, sei dann natürlich, ne, da muss man mal gucken, was für eine Krankheit der hat. Auch das kann natürlich teuer werden, aber gerade in Bezug auf Futter brauchen die einfach wesentlich weniger als ein großer Hund. Mhm. Das ist schon echt ein Kostenfaktor.
Voll, ja. Es sei denn, es sind wieder Qualzuchten, dann...
Yep.
Haben sie Allergien, brauchen spezielles Futter, brauchen ganz viele Medikamente und Operationen, dann rechnet sich das nicht. Aber in Folge nur von der Größe her und sollten sie gesund sein, ist das echt, echt ein Unterschied.
Ja, total.
Genau, ergänzend noch von den HörerInnen, auch haben wir schon so ein bisschen angesprochen vorhin, wenn er zieht, bricht er mir nicht das Schultergelenk.
Ja, das hatten wir ja vorhin schon bei den pöbelnden Hunden, dass man, oder grundsätzlich kleine Hunde, wenn die ziehen, fällt es halt nicht so auf, weil man sie einfach mitziehen kann in Situationen, die vielleicht schwieriger sind, als wenn man das mit einem großen Hund machen muss.
Generell, was häufig genannt wurde, mehr Akzeptanz, also die mitzubringen und auch bei Nicht-HundehalterInnen, also vielleicht Leute auch, die Angst vor Hunden haben, dass die eher sagen, ja, so ein kleiner Hund geht schon klar.
Ja, nehme ich auch so wahr, dass kleinere Hunde da einfach kleiner sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie besser reinpassen, nicht so viel Raum einnehmen oder. Sie sind halt einfach kleiner und es ist dann häufig in solchen Situationen leichter.
Dann auch ein Ding, kleinere Häufchen.
Ja,
das ist ein stimmt. Argument.
Das ist nicht zu unterschätzen, ja. Dieser Aspekt.
Tragen, hochnehmen, voll.
Ja,
genau, das habe ich schon gesagt. Auch wenn sie eine Rolltreppe kommt oder also ja öfters einfach mal hochnehmen. Ich finde es auch oft irgendwie ein verpöntes Ding, kleine Hunde hochzunehmen. Wie siehst du das? Kleine Hunde hochnehmen, wenn ein großer Hund auf einen zukommt? Zum
finde
Beispiel.
Ich total legitim.
Voll.
Kriegen meine Hunde hat dann immer, auch in den Welpengruppen gesagt, dass es einfach darum geht, ihre Hunde zu schützen, egal was das drumherum sagt. Weil ich habe ja das Gefühl zum Hund und wenn ich mich nicht sicher fühle, dann nehme ich den hoch. Und da passieren ja abstruse Geschichten. Dann werden die angepöbelt von den anderen HundehalterInnen. Wie könnte man das tun? Dann springt der fremde große Hund noch an einem hoch, um den kleinen Hund zu erreichen.
Kein Wunder, dass der so ein großes Ego hat, wenn der immer hochgenommen wird.
Genau, noch so ein Spruch. Das finde ich nicht fair. Und es ist nicht wertschätzend meinem Gegenüber. Du weißt, was ich meine. Es ist einfach nicht wertschätzend, weil ich finde, dann wird der Mensch da halt nicht ernst genommen in seiner Sorge. Und natürlich kann es auch passieren, dass wenn eine kleine Persönlichkeit, also ein kleiner Hund mit großer Persönlichkeit, permanent hochgenommen wird, das macht, kann natürlich was mit dem machen. Aber grundsätzlich finde ich ein Schützen in schwierigen Situationen tausendmal sinnvoller, als ein überrannt zu werden. Und dann läuft er vielleicht weg und ist nicht mehr auffindbar. Also es ist ja alles schon passiert oder wie gesagt, ist verletzt. Und nur weil ich kleine Hunde hochnehme, heißt es noch lange nicht, dass ich mich nicht gerne Auseinandersetzung stelle. Ich schütze den halt. Und da kriegen meine NeuhundehalterInnen immer einen Freibrief für, wenn ihr euch unsicher fühlt, nehmt den hoch, kümmert euch, fertig. Finde ich völlig in Ordnung. Ist mir auch passiert. Als mein Dackel klein war, kam so ein Schäferhund und hatte den auf einmal am Maul. Und ich war so, oh. Und die nächsten 4 bis 6 Wochen war ich vorsichtig in Bezug auf andere Hundebegegnungen und habe das
im Maul.
Also im Maul. Es wurde kurz geschüttelt und ich dachte, oh nein, mein neuer Hund ist jetzt schon kaputt. War aber nicht so, es ist zum Glück nichts passiert. Und sie hat auch keine Macke in Bezug auf große Hunde mitgenommen. Das hat mir aber echt Angst gemacht in der Situation. Ich hatte wirklich Schiss, dass der jetzt vielleicht nicht mehr ist. Und war in der Folge wirklich vorsichtig. Irgendwann hat sich das wieder gegeben, weil ich einfach besser aufgepasst habe und versucht habe, das Gegenüber besser einzuschätzen. Aber das war nicht lustig. Ja, ist schon zum Glück schon lange hier.
Häufig besser wo unterzubringen als Dogge. So
ja,
Stichwort auch. Hundepension oder sowas.
Kleine Hunde werden häufig im Freundeskreis besser angenommen. Also was heißt besser angenommen? Es ist einfacher, die unterzubringen als große. Das stimmt. Also kann ich total unterschreiben. Mit großen Hunden ist es immer ein bisschen schwieriger.
Was für Nachteile, also wir haben jetzt schon einiges so angesprochen, aber fallen dir noch Nachteile ein?
Ich habe das Gefühl, dass kleine Hunde häufig in ihrem, wie sie sind, mit ihrer, was ich eben schon sagte, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrem Charakter, das sind ja auch Hunde. Also erstmal ist es ja nur in Anführungsstrichen ein Hund, genauso wie es ein großer Hund ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, die werden nicht ernst genommen. Und dann sehe ich da so eine kleine Persönlichkeit, die so stolz durchs Leben geht und dann kommen da Menschen von außen, die sagen, oh, wie bist du niedlich. Und man sieht schon in der Körpersprache des Hundes so, oh, nur weil ich klein bin, weiß ich noch lange nicht, dass ich hier irgendwie den Superniedlichkeitsfaktor gepackt habe. Und ich behandle sie einfach von der Erziehung her oder auch so, wie sie sind, wie jeden anderen Hund auch. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, dass ihre Bedürfnisse übergangen werden, auch in Bezug auf Nähe. Kleine Hunde werden viel häufiger angefasst als große, ungefragt, gefühlt, weil sie so klein und niedlich sind.
Die Menschen sind übergriffiger.
Hm. Ja.
Ja, voll.
Nur weil er klein ist, heißt es noch lange nicht, dass er mehr...
Nicht weniger Zähne hat.
Das auch. Mhm. Das stimmt. Würde er diese Argumente häufiger auspacken, wäre es vielleicht nicht so. Ja, dieses Streicheln nur, weil sie klein sind oder weil sie so niedlich sind, finde ich total übergriffig. Im Schnee ist es mit kleinen Hunden manchmal ein bisschen schwieriger, weil sie drin versinken oder weil das ganze Fell voller Eisknödel ist oder wie, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf Plattdeutsch heißt es Ischübels. Ich weiß nicht, wie es auf Hochdeutsch heißt. Wenn sich diese Schneeklumpen mit Ischübels, kleine Eis, ich finde das Wort total niedlich, mag ich total gerne. Wenn sich diese Eisklumpen im Fell festkleben und manchmal sind die so groß, dass die halt auf dem Boden, also
größer
das,
als der
Boden,
Hund irgendwo.
Ja, wenn der Dackel nur so einen tiefen Bauch hat, dann sind da ganz viele kleine Schneeklumpen dran oder große Schneeklumpen, dann ist die halt gelähmt und kann nicht mehr weitergehen. Sowas passiert schon, das passiert natürlich bei großen Hunden nicht. Sehr niedlich.
Die Hörer hatten da auch noch, was auch doll ist, für Raubvögel potenzielle Beute.
Mir ist es einmal auf einer Wanderung passiert, dass wir in einer Gruppe unterwegs waren in den Bergen und dann sah ich diesen Vogel, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn die diese in der Luft stehen und diese Bewegung auf einer Stelle machen. Und dann dachte ich, wo ist denn mein Hund? Und sah sie nicht und rief sie und dann kam sie nicht, natürlich, und kam sie erst ein bisschen später und dann hörte der Vogel mit der Bewegung auf. Aus der Richtung, wo mein Hund herkam. Und da war ich kurz so, oh mein Gott, das passiert doch nur im Fernsehen. Oder das passiert nur im, also das passiert doch nicht mir. Mhm. Das heißt, da hat schon mal ein Vogel meinen kleinen Hund anvisiert, ob er letztendlich runtergegangen wäre. Weiß man nicht. Trotzdem hat mich das ein bisschen vorsichtig gemacht. Und das soll natürlich auch keine Horrorgeschichte werden, dass das jetzt immer passiert. Aber es ist mir passiert. Und seitdem.
Was ich immer so gehört habe, war Wälze als Thema, dass so in so Seen, so Geschichten, dass irgendwie sehr große Wälze kleine Hunde gefressen haben. Hast du davon
nicht,
schon mal
das,
gehört?
Nee, ich kenne auch nur die Geschichten, die Geschichte, man sich das erzählt. Ne? Mhm. Ob das wirklich stimmt, kann ich mir, ich weiß es nicht. Ich finde aber allein die Vorstellung schon ekelhaft. Denke da natürlich immer dran, wenn ich am See bin und der kleine Hund schwimmt.
Nicht so weit rausschwimmen.
Genau, ich mache das.
Lieber an der Leine.
Genau, oder so. Ich denke da einfach nicht drüber nach. Es ist bestimmt irgendwo passiert, weil sonst hätte sich das... Aber ob das wirklich passiert, kann ich mir wenig vorstellen. Wer weiß, was jetzt für Antworten kommen.
Also bei uns in der Nähe haben wir schon mal so im Trainerinnen-Team drüber geredet, in der Hundeschule Kelzerbach damals. Und weiß ich noch... haben die gesagt, nee, zu dem See gehen wir nicht, da soll so ein großer Wald sein mit den kleinen Hunden.
Also es ich weiß scheint, nicht, das stimmt.
Scheint bei manchen ein Thema zu sein, auf jeden Fall.
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Vielleicht sind es auch nur Schauermärchen, keine Ahnung. Vielleicht kommen ja Zuschriften oder Antworten von jemandem, der das schon mal beobachtet hat. Oh, ich wäre sehr gespannt.
Mhm. Sowohl mit den Raubvögeln wie mit den Wälzen im See.
Ja.
Die Genetik wird oft unterschätzt.
Ja.
Ja.
Punkt.
Terrier zum Beispiel.
Haben wir vorhin viel drüber gesprochen. Ja. Stimme ich dir total zu und auch den ZuhörerInnen. Ja.
Nachteil, hohe Stimmen.
Ja, Punkt. Also wirklich, also es gibt einige Bellen, wie heißt denn das? Also einige Frequenzen.
Oh ja.
Wenn die kleine Hunde bellen, dann tut es wirklich in den Ohren weh.
Mhm.
Und auch wenn sie fiepsen im Bereich von Frustrationstoleranz, denke ich manchmal, oh, mein Ohr, stell es ab bitte. Ich finde schon, dass das was anderes ist, als wenn große Hunde bellen. Gerade wenn es so ein stereotypes Bellen ist hintereinander, wenn man jetzt nochmal den Spitz nimmt als Beispiel, dass schnell so ein Dauerbellen wird, boah, das finde ich schon anstrengend vom Hören her. Und dieses hohe, ja, kann anstrengend sein.
Mhm.
Stimme ich zu.
Dann noch so körperliche Sachen. Man stolpert drüber.
Ja, passiert auch. Also passiert, glaube ich, jedem, der einen kleinen Hund hat. Dann steht man in der Küche am einer Arbeitsplatte und schneidet irgendwas und geht einen Schritt zurück. Ups, war da die Pfote des Hundes dazwischen. Meistens lernen die Hunde dann lieber Abstand zu halten. Dass es keinen Sinn macht, so eng dran zu stehen. Das wäre natürlich die schöne Folge eines Huch. Ich bin aus Versehen über dich rüber gestolpert. Halt lieber ein bisschen mehr Abstand, anstatt immer drüber zu steigen und aufzupassen. Es ist einfach ja nicht lebbar. Aber wenn man drüber stolpert, ist es gleich halt so klein. Und Dann versucht man ja noch irgendwie weiter zu stolpern und dann weicht der Hund aus. Tritt man nochmal drauf im schlimmsten Fall. Das finde ich schon, das kann schnell passieren.
Daran anschließend auch, man muss sich oft bücken. Voll das Thema, finde ich auch. Also gerade bei mir im Alltag, jetzt so in der Schwangerschaft, war ich froh, dass ich nicht so tief runter musste, um immer so diesen Haken ins Halsband reinzusetzen von der Leine. Das ist ja doch eine Bewegung, die man oft am Tag macht. Und da jetzt auch immer Baby im Tuch. Hätte ich da einen kleinen Hund, ich müsste den immer irgendwie auf die Couch springen lassen oder so.
Du müsstest einfach ganz viele Squats trainieren, damit du richtig gute Oberschenkelmuskulatur bekommst. Nein, das stimmt. Ich gebe dir da total recht. Man muss sich oft bücken und ich merke das gerade auch in den
Welpengruppen. Man muss sich bereit halten, Squats zu trainieren, so kann man es auch sagen.
So. Genau, das ist als Anschaffungsgrund oder bevor man sich den Hund kauft. Ich merke das bei uns in den Welpengruppen, wenn es zum Beispiel darum geht, Sachen beizubringen, führe ich ja viel den Hund über Futter in eine bestimmte Position und sage dann das Kommando, dass er es einfach gut lernen kann. Und du musst halt immer runter, egal ob es Sitz ist, egal ob es Platz ist. Egal, ob es, wenn du Fuß formal beibringst, also über Futter oder nur die Grundstellung übst, über Futter, dann bist du halt permanent mit dem Rücken unten. Und das ist, wenn du kaputte Knie hast oder einen kaputten Rücken, kann das schon unangenehm werden.
Voll. Gerade so Fußarbeit das, oder so. Echt voll das andere Ding mal zu klein.
Ja, total. Also dessen sollte man sich schon bewusst sein beim kleinen Hund, dass viel weiter unten stattfindet.
Was ist so dein Fazit vielleicht noch aus dieser Folge? Kleine Hunde, sind die Vorurteile berechtigt oder sind die doch ein bisschen übertrieben, so wie sie geäußert werden?
Ich finde sie zum Teil berechtigt und natürlich zum Teil unberechtigt. Für mich ist einfach wichtig, kleine Hunde auch einfach als ernstzunehmende Persönlichkeiten wahrzunehmen, weil es genauso wie große Hunde einfach Hunde sind. Und ich möchte Hunde, also kleine Hunde in meinem Alltag nicht missen, weil sie einfach süß sind. Ich mag den Umgang mit denen. Ich finde, es ist immer besonders, mit denen zu sein. Und ich mag auch total gerne die Kombi zwischen klein und groß. Also für die MehrhundehalterInnen unter uns. Vielleicht haben das ja noch ein paar. Ich finde, das ist einfach schön, so mit dem Großen das zu machen, mit dem Kleinen das. Mit beiden kann man ja auch was gemeinsam machen. Und ich plädiere auf jeden Fall für kleine Hunde.
Ja, aber das ist doch ein schönes Fazit. Das heißt, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich möchte sie auch nicht missen. Und sie haben zusätzlich noch einen kleineren ökologischen Fußabdruck.
Genau.
Als ganz kleine Randnotiz vielleicht von den Vorteilen nochmal. Aber ich mag auch kleine Hunde und ich finde vor allem auch, dass HundehalterInnen trotzdem Respekt verdient haben in der Erziehungsleistung, die sie da vollbringen und das nicht weniger wert ist als bei einem großen Hund.
Das hast du schön gesagt, Luna. Das ist ein schöner Abschluss.
Ja, gut.
Das finde ich gut.
Dann gehe ich jetzt stillen und freue mich, dass wir diese Folge aufgenommen haben. Hoffe, die Technik hat sich nichts Neues ausgedacht und schön, dass du mal wieder im Podcast zu Gast warst, Anne.
Ich habe mich auch total gefreut, dich zu hören, Luna. Das war ganz schön und ich freue mich schon auf die nächsten Themen und die nächsten Folgen mit dir.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis dann.
Den wünsche ich dir auch. Bis bald.
Das war sie, die Folge zum Thema kleine Hunde. Die nächste Folge erwartet euch wie immer Freitag in 2 Wochen. Und auch die nächste Folge wird Teil des Canis Adventskalenders auf Instagram sein. Ihr findet uns auf Instagram unter canis-kynos und mich auf Jona und die Hunde. Jona wie immer mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut doch vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!